Wir haben heute den 14. Oktober 2017. Wir sind auf dem Netzkongress. Und der Mensch, der mir gegenüber sitzt, stellt sich kurz selbst zunächst für unsere Hörer vor.
Mein Name ist Godehard Brüntrup. Ich bin Professor für Philosophie in München und Jesuit und ich bin 60 Jahre alt.
Und mein Name ist Wolf Siegert. Ich bin 68 Jahre alt. Ich bin Doktor der Philosophie. Und wir werden jetzt beide mal unsere hochwohllieblichen Errungenschaften der Weltwissenschaft vergessen und sehr konkret über das reden, was wir heute erlebt haben, wenn es Ihnen recht ist. Sie waren heute eingeladen, zu einem Thema zu sprechen oder zu widersprechen, wo es um die Frage der Unsterblichkeit ging. Eigentlich schon eine sehr seltsame Frage für einen solchen Kongress, aber offensichtlich notwendig und wichtig. Und zu Anfang wurde die Frage gestellt, wer von Ihnen glaubt an die Unsterblichkeit, wer glaubt nicht daran und wer ist unentschieden. Und da war ungefähr die Reaktion der Publikumsmeinung, 50% weiß es nicht, etwa 10% oder 15% glaubt, sie seien unsterblich oder sie würden an die Unsterblichkeit glauben und der Rest spricht sich dagegen aus. Sie haben gesagt, das hätte Sie nicht überrascht, das Ergebnis. Warum?
Das hat mich deshalb nicht überrascht, weil der Gedanke, dass wir unsterblich wären oder sind, ist natürlich gegen alle Evidenz. Zunächst mal sehen wir, dass Menschen sterben. Es wird uns tagtäglich vor Augen geführt in den Medien, auch in den persönlichen Erfahrungen der Familie. Und wenn wir wirklich unseren natürlichen Tod überleben könnten, das wäre so unerhört und so außergewöhnlich, dass man entweder eine tiefe religiöse Überzeugung haben muss, was in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr so verbreitet ist, oder eben eine etwas, ja, wenn man sehr spekulative Theorie glauben muss, wie die, über die wir heute diskutiert haben.
Aber Menschen, deren Namen in Erinnerung bleibt durch ein Werk, durch ein Gewerk, durch einen Namen, durch eine Straße, durch eine Meldung, durch eine Widmung, sind diese nicht in gewisser Weise unsterblich?
Ich würde Erinnerung und Unsterblichkeit unterscheiden. Also ich verstehe unter Unsterblichkeit, dass mein Erlebnisstrom, meine ganz subjektive Ich-Perspektive, die einzigartig ist auf die Welt, unersetzlich, so wie ich die Welt erlebe, das kann niemand anderes übernehmen, das lässt sich nicht auf eine Maschine übertragen, lässt sich nicht speichern, lässt sich nicht erinnern. Das erwarte ich von Unsterblichkeit, dass meine Ich-Perspektive fortbesteht. Ist natürlich schön, wenn sich Menschen an mich erinnern, aber das macht mich nicht wieder lebendig.
Sie sagen das aber, ich darf das so direkt fragen, ohne Traurigkeit. Was gibt Ihnen den Mut dazu?
Also ich bekenne mich, dass ich die religiöse Hoffnung auf Unsterblichkeit habe. Von daher ist eine grundsätzliche Hoffnung da. Und zum anderen glaube ich, dass das endliche irdische Leben viel von seiner Würde, von seiner Schönheit, seiner Erhabenheit fast durch seine Zeitlichkeit bekommt. Wenn alles ewig dauern würde, dann wäre eigentlich, dass man etwas in den Sand gesetzt hat, völlig unwichtig, weil man hat ja noch Abertrillionen Chancen, es wieder richtig zu machen. Aber da unsere Zeit begrenzt ist, ist sie ungeheuer kostbar und wertvoll. Und ich finde, dass Zeitlichkeit gehört zur Größe und zur Tragik menschlicher Existenz und ist nichts, was wir innerlich zunächst mal beweinen sollten.
Eine Frage, die heute auf dem Podium nicht gestellt wurde, die mich aber doch durchaus beschäftigt, weil wir auf einem Netzkongress im Umfeld der digitalen Welt sind. Ist es nicht so, dass mit dem Thema der Digitalisierung auch das Thema der Disqualifizierung von Zeit überhaupt stattfindet, weil wir eigentlich alles, auch die zeitlichen Elemente, in so kleine fraktale Splitter zerlegt haben, dass eine Erinnerung an Leben, an Erlebtes und an Individualität immer mehr vernichtet oder von externen Plattformen ohne unsere Autorität verwaltet wird?
Bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich habe es eher so verstanden jetzt, dass wir mit einer solchen Informationsfülle überflutet werden, dass Erinnern kaum noch möglich ist. Erinnerungen müssen sich ersetzen, müssen kultiviert werden. Eine Kultur pflegt, eine Erinnerungskultur oder ein Staat oder ein Volk oder eine andere Gruppierung pflegen oder eine Religionsgemeinschaft oder eine Familie auch pflegen eine Erinnerungskultur. Und wir scheinen immer mehr in den Tag hineinzuleben, für all das keinen Platz zu haben. In dem Sinne ja. Also die Erinnerungskultur geht in der Reizüberflutung unter.
Und welche Möglichkeiten haben wir, die wir von allen mechanischen Trägern Abstand genommen haben, von der Schallplatte, von der CD, von weiß ich auch mal, was wir wollen. Welche Kompetenz haben wir in dieser virtuellen Referenz, diese Erinnerung über uns selbst und mit uns selbst zu organisieren?
Also Vorsicht, natürlich haben wir auch noch Träger. Selbst die Dateien auf einem Computer brauchen natürlich einen Träger. Andere Träger, es ist nicht mehr Papyrusblatt oder das Papier, sondern es ist jetzt die Festplatte oder ein Chip. Geist ohne Träger gibt es nicht in unserer Welt. irgendwo sind immer Träger, materielle Träger. Da sehe ich eigentlich eher die Chancen. Also wir haben die Möglichkeit, durch die Miniaturisierung, durch die einfache Kopierbarkeit, die Erinnerung an uns viel mehr zu gestalten und auch zu verbreiten. Das führt natürlich zu der eben erwähnten Reizüberflutung, weil ich irgendwie Tausende von Facebook-Profilen anschauen müssen, wo die Leute sich selbst stilisieren. Und es führt wohl auch dazu, dass eine große Diskrepanz zwischen dem entsteht, was die Leute an Spuren von sich hinterlassen und dem, was sie wirklich authentisch waren. Weil natürlich die Existenz auf der virtuellen Ebene oft eine Inszenierung ist, sodass eine große Diskrepanz besteht zwischen dem, was diese Person authentisch ist und wie sie sich virtuell inszeniert. Und da ist eine tiefe Unauthentizität, ein sich selbst zerstören, indem man nur noch in seinem Avatar lebt. Und darin sehe ich eine große Gefahr, dass die digitale Welt uns unauthentisch werden lässt. Während die physische Begegnung, da lässt sich viel weniger verheimlichen.
Auf dem Kongress im letzten Jahr haben wir eine Reihe von Menschen nach ihren Lebensgeschichten gefragt, nach ganz kleinen, kurzen Geschichten. Und sie haben alle authentisch und oft auch sehr persönlich geantwortet. Hängt das miteinander zusammen, dass es auch diesen Bedarf gibt, gerade durch die Selbstinszenierung oder durch die Absicht oder durch den Zwang der Selbstinszenierung zurückzufallen auf das, was man in sich selbst als die authentische Form der Wahrnehmung organisieren möchte?
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, dass Geschichten erzählen ist die Weise, wie wir am einfachsten das beschreiben können, wer wir sind. Und das können wir alle. Auch die, die vielleicht jetzt mit Abstraktionen und theoretischen Ergüssen sich nicht so leicht tun oder das gar nicht mögen. Aber über eine Geschichte können wir am einfachsten unsere Identität beschreiben. Und wenn ich keine Geschichte mehr über mich erzählen kann, dann bin ich wahrhaft in einer Identitätskrise. Und deshalb glaube ich, unter der Annahme, dass die meisten Menschen, die hier sind, nicht in einer tiefen Identitätskrise sind, dann können sie auch Geschichten über sich erzählen, wenn man sie danach fragt. Wenn man mich nach einer Geschichte fragen würde, dann wäre eher das Problem, dass mir so viele einfallen würden, dass ich gar nicht wüsste, welche davon jetzt besonders ist. Ja, ich glaube, alle Menschen haben tolle Geschichten zu erzählen.
Deshalb werde ich jetzt Ihnen am Schluss unseres Gesprächs nicht die Frage stellen, welches Ihre eigene Geschichte wäre, sondern stelle eine andere Art von Frage, die Sie vielleicht auch zum Nachdenken zwingt. Nämlich, habe ich eine Frage nicht gestellt, die ich aus Ihrer Sicht gerne hätte stellen sollen, weil Sie dafür gerne eine Antwort formuliert hätten? Wenn ja, was wäre diese Frage und wie würde Ihre Antwort dazu lauten?
Also was mich insgesamt bei dieser Veranstaltung heute und auch in unserem Gespräch ein wenig gewundert hat, weil wir sind ja beim Netzkongress, dass die Frage, ob wir durch Upload in einen Computer irgendwie unsterblich werden können, so fast gar nicht diskutiert wurde, sondern immer nur die Frage, können wir unseren Körper so umgestalten, dass er nicht nur wie bisher vielleicht 100 oder wenn es hochkommt 110 Jahre lebt, sondern 200 Jahre und einige fantasieren dann von unendlich lange, das halte ich persönlich für lächerlich. Aber ich denke, beim Netzkongress ist ja die eigentliche Frage, könnte ich dadurch überleben, dass man alle Informationen, die in meinem Gehirn gespeichert sind, abliest und auf ein Speichermedium überträgt. Und da glaube ich, dass das möglich wäre, theoretisch diese Informationen abzulesen. Aber ich glaube nicht, dass ich mit auf dieses Speichermedium übertragen würde, weil, wie ich am Anfang sagte, ich glaube, dass ich das Zentrum eines Bewusstseinsstroms bin. Eine Erlebnisperspektive, eine Ich-Perspektive auf die Welt. Und bloß weil man meine Informationen, die ich gespeichert habe, in meinem Gedächtnis kopiert, würde ich noch nicht überleben. Um es in einer Geschichte auszudrücken, wenn man einem zum Tode Verurteilten sagen würde, ja, also morgen ist ihre Hinrichtung, aber wir sind sehr human. Eine Stunde vor der Hinrichtung löschen wir all Ihre Erinnerungen und dann sind das ja gar nicht Sie, weil Sie sind Ihre Erinnerungen. Wir haben eine Maschine, die löscht alle Ihre Erinnerungen im Gehirn. Brauchen Sie keine Angst zu haben vor der Hinrichtung, weil vorher, eine Stunde vorher alles gelöscht wurde. Dann würden wir diesen Leuten den Vogel zeigen, weil mein Erlebnisstrom, mein Bewusstsein würde weitergehen, auch wenn all diese Erinnerungen weg sind. Daran sieht man, dass die Erinnerungen nicht entscheidend sind. Wenn die Erinnerungen auf einem Computer gespeichert werden, heißt das nicht, dass ich da bin. Und den Punkt hätte ich gerne ein bisschen länger diskutiert und es kam leider nicht so vor.
Wir haben damit die Perspektive für ein neues Gespräch und den Auftakt für das, was wir jetzt mal einen mentalen Cliffhanger nennen, der uns in die Zukunft vielleicht wieder zusammenbringt. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.